Ich meine, man kann viel rechnen, aber glaube ich, das Ergebnis von der Rechnung, auch heute in der Wissenschaft, irgendein Ergebnis abzuleiten, zu präsentieren in einer Publikation, das ist das eine. Das Wesentliche ist wirklich, die Leute davon zu überzeugen, dass das Hand und Fuß hat.
Willkommen zu dieser neuen Folge von Geschichte Europas. Heute blicke ich mit Professor Dr. Matthias Steinmetz vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam auf ein Ereignis zurück, welches 1,06 Jahre zurückliegt. Also 1,06 Neptunjahre. Für uns auf der Erde ist der kommende 23. September 2021 der 175. Jahrestag der ersten bewussten Beobachtung des äußersten Planeten im Sonnensystem. Professor Steinmetz erklärt zuerst, was wir über den Neptun schon so alles wissen und was wir auch noch gerne wissen würden, bevor wir uns die transnationale Geschichte seiner Entdeckung anschauen. Guckt auf jeden Fall auch in die Shownotes, dort findet ihr allerhand weiterführende Links, etwa zur Astrophysik in Potsdam oder zu meinem Podcast. Viel Spaß beim Hören. Zu Beginn, wie für einen neuen Gast üblich, stellt sich Professor Steinmetz kurz selbst vor.
Ja, mein Name ist Matthias Steinmetz. Ich bin wissenschaftlicher Vorstand des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam und dort Direktor des Forschungsbereichs extragalaktische Astrophysik. Außerdem bin ich auch noch Professor an der Universität Potsdam im Lehrstuhl für Astrophysik. Ja, mein Thema ist ja die extragalaktische Astrophysik, die ja zunächst mal nichts direkt mit Neptun zu tun hat. Neptun wurde aber an der Berliner Sternwarte entdeckt. Die Berliner Sternwarte ist die Vorgängerinstitution des Leibniz-Instituts für Astrophysik und deshalb habe ich mich mit der Materie etwas näher befasst.
Und damit haben Sie ja auch schon erwähnt, um was es sich heute dreht. Es dreht sich heute um den Neptun und auch um die Entdeckung dieses Planeten. Allerdings würde ich gerne erstmal damit anfangen, bevor wir uns anschauen, wie der entdeckt wurde, dass Sie erstmal ein bisschen erzählen, ja, zum Neptun selber. Was ist da wissenswert?
Ja, Neptun ist einer der sogenannten Gasplaneten sind also, man unterscheidet grob Planeten in erdähnliche Planeten, also Gesteinsplaneten und in Gasplaneten. Typische Gesteinsplaneten ist unsere Erde, der Merkur, die Venus und der Mars. Und Gasplaneten sind große Gaswolken, vielleicht schon fast eher in Richtung eines Sterngehens, sozusagen verfehlte Sterne, weil sie zu klein sind in ihrer Masse. Ein Gasplanet, der bekannt ist, natürlich Jupiter und Saturn. Und zu diesen Gasplaneten der etwas kleineren Sorte gehört halt auch Neptun.
Ich habe auch mal die Unterscheidung gehört, dass man auch Jupiter, Saturn auf der einen Seite und Uranus, Neptun nochmal voneinander trennt. Das eine sind die Gasriesen, das andere sind die Eisriesen. Ich nehme an, das kommt auch davon, dass der halt weiter weg und dadurch kälter ist, oder?
Sie sind kälter und sie sind weniger massereich. Das hat mir auch eine ganz wesentliche Bedeutung. Ja. Ja, also Neptun ist ja etwa 17 Mal so massereich wie die Erde und dann zum größten Planeten hin, zum Jupiter, von Neptun zu Jupiter ist nochmal ein Faktor 18. Also die ist praktisch auf der logarithmischen Skala auf der halben Strecke zwischen Erde und Jupiter, hat also andere Gravitationseigenschaften aufgrund seiner Masse und deshalb auch eine andere Struktur. Und man vermutet, dass das auch maßgeblich beiträgt zu den unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften.
Was sind denn diese unterschiedlichen Eigenschaften und physikalischen Grundlagen?
Sie haben einen größeren Kern im Zentrum. Der Neptun hat vermutlich einen Kern, der etwa vergleichbar der Masse unserer Erde ist. Also dieser Kern ist deutlich ausgeprägter als bei Planeten wie Jupiter und Saturn. Das kann man so ein bisschen dann auch sehen in dieser Übergang von den Gasriesen zu den erdähnlichen Planeten. Die erdähnlichen Planeten, die haben halt nur diesen Kern, nur einen Kern aus Gestein. Bei Jupiter ist es metallischer Wasserstoff, also Wasserstoff unter Extrembedingungen und Neptun ist da so ein bisschen dazwischen.
Und wenn man dann bei Neptun weiter nach außen geht, woraus besteht er dann?
Ja, die Atmosphäre besteht zum Großteil wie bei den Gasplaneten aus Wasserstoff und Helium. Neptun hat auch sehr viel Methan in seiner Atmosphäre und dieses Methan ist dann auch für seine doch sehr intensive blaue Farbe verantwortlich.
Wir hatten ja eben auch schon gesagt, der ist auch weiter weg. Wie weit ist der Neptun von der Sonne weg?
Der Neptun ist über 4 Milliarden Kilometer im Mittel von der Sonne entfernt. Vielleicht zum Vergleich nochmal, die Erde sind 150 Millionen Kilometer. Ist also paar 30 Mal weiter entfernt von der Sonne als die Erde. Also ist schon im äußeren Bereich unseres Sonnensystems. Und bisher haben wir auch keinen größeren Körper außerhalb dieser Gruppe von Planeten gefunden. Es gibt dann die Pluto-artigen Kleinplaneten, die man da noch findet. Das sind Objekte, die sind kleiner als unser Erdmond. Die findet man dann noch im äußeren Sonnensystem. Aber so die großen Planeten, die hören sozusagen mit Neptun auf. Es gab lange Vermutungen, ob es da vielleicht draußen noch einen früher mal Planet 10 gab. Das war noch, als Pluto noch ein Planet war. Heute spricht man über Planet 9. Aber bis heute ist in der Richtung nichts gefunden worden.
Sie hatten ja auch eben auch schon die blaue Farbe von dem Methan erwähnt. Ich habe in der Recherche auch herausgefunden, also es gibt auch immer wieder mal so Streifen in der Neptun äußeren Atmosphäre, die man sieht. Und man sieht auch generell, dass es da anscheinend ziemlich windig ist. Woher kommt das her?
Also Neptun hat ein sehr, sehr intensives Klima auf der Oberfläche. Ja, der nächstnähere Planet ist ja Uranus, der ansonsten dem Neptun sehr ähnlich ist. Er hat etwa die gleiche Masse, hat auch vielleicht eine etwas grünlichere Farbe als Neptun, aber ist praktisch strukturlos. Ja, also wir haben da zwei Geschwisterplaneten, die eigentlich doch relativ ähnlich sein sollten, aber zumindest in ihren Eigenschaften an der Oberfläche scheinen sie doch merklich anders zu sein. Das kann daran hängen, dass der Neptun letztendlich noch normal auf seiner Umlaufbahn scheint, während der Uranus eine starke Kippung oder Neigung der Achse hat. Der rollt sozusagen auf seiner Umlaufbahn, während der Neptun wie die Erde sozusagen rotiert, also steht auf der Umlaufbahn. Ist in dem Sinn ein bisschen überraschend, dass ja eigentlich weniger Energie ist. Der Planet ist weiter entfernt und es sollte eigentlich weniger Energie da sein, um solche Wetterereignisse zu erzeugen. Trotzdem findet man sie. Ist also in dem Sinne auch ein sehr interessantes Objekt.
Zwei Sachen sind mir auch noch aufgefallen bei der Recherche. Das eine ist, dass die Monde des Neptuns sehr unterschiedlich sind. Wir haben einmal irgendwie Triton, der so riesig groß ist, und dann ganz viele kleine. Wie kommt das, dass die so unterschiedliche Ausprägungen haben, die Monde?
Na, ich glaube, das hat man eigentlich bei vielen Planeten. Ja? Denkt man mal an Jupiter, der hat vier große Monde, die bekannten galileischen Monde, die halt mit als erstes entdeckt wurden und dann war lange nichts und dann, sagen wir, der Rest sind dann alles eigentlich schon nur bessere Gesteinsbrocken. Ja? Die Erde hat einen sehr großen Mond, gerade für ihre Masse, ist in dem Sinn wirklich ungewöhnlich. Wenn man das mal mit dem Mars vergleicht, der nur so zwei kleine Kartoffeln hat, die ihn sozusagen umkreisen. Also das Objekte von vielen kleinen Stücken, gerade draußen im Sonnensystem umkreist werden, das ist eher typisch. Und das Besondere sind dann die größeren Objekte wie halt Triton. Das ist einer der größten Monde im Sonnensystem. Ich glaube, insgesamt liegt er an Nummer 12 oder sowas. Und er ist so groß, dass er da bei den kühlen Temperaturen da draußen sogar schon so etwas wie eine Ansätze von einer Atmosphäre halten kann. Also in dem Sinne auch eine Besonderheit. Monde mit Atmosphären sind relativ selten im Sonnensystem.
Und zuletzt, was mir auch immer wieder aufgefallen ist, wir hatten ja eben auch schon den Pluto erwähnt und generell alles, was so hinter Neptun durch das Sonnensystem saust. Es wird immer wieder auch angegeben, in was für einem Bahnverhältnis diese Umlaufbahnen mit dem Neptun sind. Das ist also 2 zu 1, 3 zu 5, 4 zu 7. Warum ist das immer so signifikant, wie die sich mit dem Neptun verhalten?
Ja, Neptun ist das größte Objekt in der Gegend. Ja, also in dem Sinne ein Gravitationszentrum. Das dominierende neben der Sonne im Sonnensystem ist natürlich Jupiter. Und wenn jetzt Umlaufbahnen in einem ganzzahligen Verhältnis zueinander stehen, also idealerweise 1 zu 2 oder 2 zu 3, dann kommt dieselbe Störung wieder und wieder auf. Ja, das ist sozusagen ein sehr rhythmisches, ist wie wenn ich im Gleichschritt über eine Brücke marschiere, dann kann ich Resonanzen erzeugen, die ein System massiv stören können, während wenn etwas nicht in Phase ist, also wenn kein so einfaches Verhältnis zwischen den Umlaufbahnen stattfindet, dann ist mal was positiv oder addiert sich positiv, mal zerstört es sich gegenseitig, dann gleicht sich das über die Zeiten aus, während in Resonanzen sich ein Effekt immer wieder verstärkt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb man zwischen Mars und Jupiter praktisch keine anderen Planeten findet, weil die Jupiterbahn dort so viele Resonanzen hat, dass sich dort nichts wirklich ausbilden kann. Man sieht auch im Asteroidengürtel, da gibt es wirklich Gebiete, die sind freigeräumt von Kleinkörpern, weil sie halt in so einem Resonanzverhältnis stehen.
Das heißt aber auch, dass dann Neptun da hinten im Sonnensystem auch einige Objekte wahrscheinlich in alle Richtungen weggeschleudert hat über die Jahrtausende und Jahrmillionen.
Das vermutet man, ja. Und man vermutet ja auch ein bisschen, dass das Pluto selbst vielleicht eingefangen wurde mit Hilfe von Neptun auf so einer Bahn. Also es kann konstruktiv, es kann auch destruktiv sein.
Von wo aus eingefangen?
Dass es halt ein Objekt war, was sich aus dem äußeren Asteroidengürtel, dem sogenannten Kuiper Belt, rumgeflogen ist, praktisch in die Nähe der Neptunbahn kam und dann dort praktisch stabilisiert wurde mit durch die Wirkung von Neptun.
Also quasi von Neptun auch so eine Art geordnete Umlaufbahn, stabile genau. Phase gebracht wurde. Ah, interessant. Genau. Okay. Ja. Gibt es sonst noch was Wichtiges, was man über den Neptun wissen müsste?
Ja, er ist halt relativ wenig erforscht, weil er halt so weit im äußeren Sonnensystem ist. Wir hatten eigentlich nur eine Raumsonde bisher, die an ihr vorbeigeflogen ist, 1989, das war Voyager 2. Mittlerweile können wir auch ganz gut von der Erde aus und mit dem Hubble-Weltraumteleskop uns Neptun anschauen. Also auch auf dem Gebiet können wir jetzt ein bisschen an seine Geheimnisse herankommen. Aber im Gegensatz, sagen wir mal, zu Jupiter und Saturn, die jetzt über die letzten 50 Jahre doch von einer ganzen Reihe von Sonden besucht wurden und immer genauer untersucht wurden, haben wir halt bei Neptun wirklich nur die eine, nämlich Voyager 2.
Ich nehme an, dass dort wenige Raumsonden waren, liegt auch daran, dass es einfach so weit weg ist.
Genau, es ist sehr schwierig hinzukommen und wir hatten ja einen glücklichen Umstand in den 70er Jahren, dass die Planeten damals, und das ist ein reiner Zufall, damals so gestanden haben, dass man raus Raumsonden praktisch sich weiterhangeln konnten. Läuft in den Namen sogenannte Swing-By-Manöver. Also die Voyager 2, die ist zuerst zu Jupiter geflogen, hat dann, sagen wir, ein bisschen die Schwerkraft von Jupiter angezapft, um sich zu beschleunigen, hat sich zu Saturn geschickt. Dort hat sie dasselbe nochmal gemacht und ist dann an Uranus und schließlich an Neptun vorbeigeflogen. Man konnte also so eine richtig schöne Bahn an allen vier großen Planeten vorbei gestalten. Und es war so auch möglich, in relativ kurzer Zeit, nämlich gerade mal 12 Jahre, von der Erde bis zum Neptun zu kommen. Und solche Konstellationen, die gibt es selten. Also eine Sonde wie Voyager 2 wäre heute sehr, sehr viel schwerer herzustellen als damals.
Wenn wir jetzt wirklich eine dedizierte Sonde zum Neptun schicken würden, wie lange würde die denn dann brauchen, um dort anzukommen, wenn wir jetzt mal wirklich mal von der Umlaufbahn auch erstmal absehen würden?
Ich sag mal, man kann so ein bisschen sich das überlegen mit New Horizon. Das war ja eine Sonde, die zum Pluto geflogen ist. Das ist in etwa die vergleichbare Entfernung. New Horizon war die schnellste Raumsonde meines Wissens, oder die höchste Geschwindigkeit, mit der man eine Raumsonde von der Erde weggeschickt hat. Ja, und konnte nicht mit diesen Swing-By-Manövern arbeiten. Und New Horizon hat, glaube ich, 13 oder 14 Jahre gebraucht, um diese Strecke zurückzulegen.
Und das ja auch mit der Geschwindigkeit, die es ja nachher quasi nicht möglich gemacht hat, da in eine Umlaufbahn einzuschwenken.
Genau, man kann dann eigentlich nur vorbeifliegen. Man kann wirklich nur vorbeifliegen, dann fliegt mit einer immer noch recht erstaunlichen Geschwindigkeit vorbei, kann Fotos machen und sie zurückschicken.
Ja. Ist es also überhaupt technisch möglich, in einer vertretbaren Zeit Neptun mit einer Raumsonde so zu besuchen, dass man auch drumherum fliegen und länger bleiben könnte?
Also was man machen könnte, wäre, dass man ihn so taktet, dass er langsamer an Neptun ankommt, die Raumsonde langsamer an Neptun ankommt. Ja? Und dass sie dann so langsam ist, dass man sie mit einem kontrollierten Manöver abbremsen kann, um dann in den Orbit von Neptun einzusteigen. Also so wie man das bei Saturn oder bei Jupiter gemacht hat. Das ist knifflig aus zwei Gründen. Das eine ist, man müsste sie natürlich auch dann langsamer von der Erde wegschicken, damit sie dort langsamer ankommt. Das heißt, sie würde auch entsprechend länger brauchen. Und das andere ist, dass Neptun halt nicht die hohe Schwerkraft hat, wie es etwa ein Jupiter oder auch ein Saturn hat. Das heißt, dieses Einfangen sehr viel schwieriger ist. Und das A und O bei der Raumfahrt ist ja Gewicht. Ja, wenn ich die Raumsonde bei Neptun abbremsen möchte, muss ich ihr das Gewicht an Treibstoff mitgeben, damit sie das tun kann. Und das ist so ein bisschen da, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Ja? Weil halt Neptun so massearm ist im Vergleich zu Saturn, müsste man ihm mehr Treibstoff mitgeben, bräuchte er mehr Energie wegzufliegen und dann kommt man an technische Grenzen.
Und was ich jetzt auch frage ist, wir haben eben gesagt, er ist so weit weg. Ich nehme an, sowas wie Solarzellen werden auch nicht mehr ausreichen, um da so eine moderne Raumsonde mit Strom zu versorgen.
Nee, das hört sehr, sehr schnell auf. Fällt ja sozusagen quadratisch mit dem Abstand zur Erde ab. Und wenn jetzt, wie eben gesagt, Neptun etwa 30 Mal weiter ist als die Erde, dann fällt nur ein 30stel Quadrat, also ein 1000stel der Energie auf den Solarpanels von Neptun auf, wenn er dort ist. Also mit Solarzellen kommt man da nicht viel weiter. Ist ja schon im Erdorbit nicht ganz trivial, eine Space Station mit Solarzellen zu versorgen. Das heißt, was man sich da überlegen müsste, in der Vergangenheit, da ist man heute auch vielleicht etwas vorsichtiger, als man das in den 70er Jahren war, ist das mit Kernreaktoren. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, dort langfristig Energie zu erzeugen. Mit Solarpanels kann man einiges machen auf der Erde oder im Umlaufbahn von der Erde, auch noch bei Mars. Aber sobald man in die Tiefen des Weltraums geht, ist eigentlich die einzige langfristig verlässliche Quelle, die wir haben, ist die Kernenergie.
Welche großen Fragezeichen stehen denn noch in den Lehrbüchern, wenn wir über den Neptun sprechen? Was wissen wir noch nicht, was würden wir gerne wissen?
Ja, ich habe ja eben schon mal angesprochen, dass also die Atmosphäre deutlich turbulenter ist als die von Uranus und auch als die von Saturn, obwohl das Objekt sehr viel weiter weg ist und eigentlich sehr viel weniger Energie da ist, um solche Wetterphänomene zu treiben, ist sicherlich was sehr Interessantes, was, glaube ich, nicht in letzter Instanz verstanden ist. Natürlich die ganze Bildung von diesen Wirbelstürmen, die ja auch sehr, sehr lange halten, ist eine ganz spannende Frage der Planetenatmosphären.
Okay, ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick darüber, was der Neptun ist und auch, was wir noch nicht über ihn wissen. Dann können wir jetzt, glaube ich, mal zu dem Punkt kommen, wie wir ihn überhaupt gefunden haben. Und ich glaube, als Anfang will ich einfach nur sagen, der Neptun ist ja quasi die Ausnahme, weil das ist ja der einzige der Planeten, den man nicht von der Erde aus sehen kann. Das heißt, man hatte früher keine Chance, ihn zu finden. Wie wurde er also gefunden?
Also es ist so, auch Uranus gehört ja nicht zu den klassischen fünf Planeten. Also auch Uranus ist nur ist so schwach. Allerdings, ich sag mal, wenn man weiß, wo er steht, ist Uranus gerade so noch mit dem bloßen Auge an einem sehr dunklen Ort im Prinzip auffindbar. Aber es ist natürlich bezeichnend, dass er als solches erst entdeckt wurde als Planet nach der Entdeckung des Fernrohrs, also durch Herschel im Jahr 1789, glaube ich, war es. Jetzt mit Neptun, der ist dann, wie gesagt, noch mal etwas weiter weg, dadurch noch mal etwas lichtschwächer. Im Prinzip hat man zwei Möglichkeiten. Die eine, das ist eher die klassische, wie auch Herschel Uranus entdeckt hat. Man schaut im Fernrohr und schaut an verschiedenen Tagen und sieht sich ein Objekt, das sich bewegt und kommt dann zu dem Schluss irgendwann, dass das ein Planet ist. So wurde Uranus entdeckt, so wurden die ganzen Kleinplaneten im Asteroidengürtel entdeckt. Aber bei Neptun verhält es sich anders. Neptun ist eigentlich das erste, kann man schon sagen, fast moderne Astrophysikobjekt. Die Methode ist letztendlich dieselbe, mit der wir Exoplaneten, also Planeten um andere Sterne, finden. Dieselbe Methode, aufgrund dessen wir überzeugt sind, dass das Weltraum gefüllt ist mit sogenannter dunklen Materie. Wir sehen den Effekt des Neptuns aufgrund seiner Schwerkraft. Neptun ist ein recht großes Objekt und allein seine Präsenz ändert das Gravitationsfeld und lässt so andere Objekte im äußeren Sonnensystem sich anders bewegen, als sie das tun würden, wenn Neptun nicht da wäre. Das wurde an Uranus entdeckt, nachdem Herschel Uranus entdeckt hatte, wurde in den folgenden Jahren die Bahn des Uranus sehr genau vermessen und man hat festgestellt, dass der Uranus sich nicht so bewegt, wie er nach den Gesetzen Newtons sich bewegen sollte. Er ist nämlich die ersten paar Jahre etwas zu schnell geflogen, also war immer seiner Bahn etwas voraus und dann in den 1820er, 1830er Jahren hat sich das Ganze dann umgedreht. Er war auf einmal etwas langsamer, als die Modelle das berechnet haben. Das haben die Leute zunächst nicht verstanden. Und es gab damals dann eine, muss ich sagen, geniale Idee zur damaligen Zeit von Beauvoir, der gesagt hat, ja, vielleicht ist ja außerhalb der Uranusbahn etwas, was Gravitation ausüben kann. Ja, sozusagen der Uranus unterholt den Neptun auf seiner Bahn und während sich auf den Neptun zubewegt, wird er etwas geschleunigt und wenn er sich wieder wegbewegt, etwas verlangsamt und das erklärt diese Änderung in der Bahn. Das war eine geniale Idee, muss man sagen, von Beauvoir und Leverrier und unabhängig von ihm auch Adams in England haben sich dieser Idee angenommen und sie systematisch durchgerechnet. Wir haben im Prinzip ein Modell gemacht, mussten dort gewisse Annahmen machen, wo sich so ein Planet befinden würde. Da war vielleicht auch ein bisschen eine glückliche Hand mit im Spiel bei der Wahl dieser Bahn. Auf jeden Fall haben sie berechnet, wo denn ein solcher Störkörper sein müsste, um die Bahnstörung des Uranus zu erklären. Leverrier hat diese Information dann an Galle in Berlin weitergeleitet. Galle hat im Wesentlichen das Fernrohr auf die Stelle gerichtet, wo Neptun sein sollte und Neptun innerhalb von einer Stunde entdeckt. Das ist also einer der großen Triumphe der theoretischen Physik, sozusagen aus dem bekannten Modell der newtonschen Gravitationsphysik eine Vorhersage zu machen, wo ein Planet sein sollte und ihn dann auch eben dort zu entdecken.
Um das Ganze auch nochmal zeitlich einzuordnen, wie lange hat das denn gedauert von dieser Theorie über die Berechnung und wie lange hat so eine Berechnung gedauert, bis es dann wirklich dann zu der tatsächlichen Entdeckung kam? Wo sind wir da zeitlich und auch von den Dauern her unterwegs?
Ja, also die Grundideen von Beauvoir, das war in den 1820er Jahren, also als diese Idee grundsätzlich aufkam, die tatsächlichen Berechnungen, ich sage mal, heute sind sie relativ trivial mit dem Computer. Damals musste man sie von Hand machen. Ja, das war also schon sehr, sehr mühsame Rechnungen. Da waren auch sehr viele Näherungen notwendig, damit man das Ganze überhaupt menschlich beherrschbar machen konnte. Also da wurde sicherlich monatelang gerechnet. Die Vorhersage wurde gemacht letztendlich 1845, 1846. Leverrier hat versucht, seine Kollegen in Paris davon zu überzeugen oder in Frankreich zu überzeugen, diese Beobachtung zu machen. Und man hat den Schlichtweg einfach nicht ernst genommen. Das war zu Science Fiction für die damalige Zeit, sowas anzunehmen. Ähnliche Probleme hatte auch Adams in England. Man hat das nicht wirklich wahrgenommen oder nicht wirklich ernst genommen. Nur aus dem Grund hat überhaupt Leverrier an Galle in Berlin geschrieben. Ja, ich meine, Paris hatte eine viel bessere Sternwarte als Berlin zur damaligen Zeit. Ja, warum schreibt Leverrier nach Berlin? Er hat versucht, jemanden zu überzeugen, seine Rechnungen zu überprüfen. Dann gibt es die Vorgeschichte, dass bevor Leverrier sich damit befestigt hat, hat er sich mit der Bahn des Merkur beschäftigt. Und das war das Promotionsthema von Galle. Und Galle hatte in den 1840ern dem Herrn Leverrier dann seine Doktorarbeit geschickt mit freundlichen Grüßen und Bitte um Kommentare. Und dann kam das Dankesschreiben zurück und daraus der Hinweis, ach so, ihr habt doch auch ein hübsches Fernrohr. Also er hätte da eine Idee, da könnte was sein, was interessant ist. Und Galle, der war damals auch nur ein Angestellter an der Berliner Sternwarte, der Direktor, Enke bekannt von der Encke'schen Teilung in den Saturnringen, der war da auch durchaus skeptisch, dass das Ganze wirklich Hand und Fuß hat, hat aber letztendlich Galle erlaubt, das Teleskop zu benutzen. Es war auch sein Geburtstag. Ich glaube, er hat dann abends, wollte Enkel lieber feiern, und Galle hat die Beobachtung gemacht und zusammen mit D'Alembert, seinem Assistenten, das Fernrohr ausgerichtet und Neptun entdeckt. Also die Geschichte ist wirklich spektakulär. Der Brief von Le Verrier an Galle ist datiert auf den 18. September 1846. Der Brief kam am 23. September in Berlin an, also 5 Tage von Paris nach Berlin zur damaligen Zeit. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das gab es noch kein durchgehendes Eisenbahnnetz in Europa. 5 Tage hat ein Brief von Paris nach Berlin gedauert. Abends die Beobachtung gemacht. Es gibt dann noch die schöne Geschichte, dass er, um zu schauen, ob da irgendwas Besonderes ist, muss man es natürlich vergleichen. Ja, niemand kennt die Details jeglicher Sternkarten in einem kleinen Okular an einem Fernrohr. Das heißt, man brauchte Sternkarten. Und Berlin hatte damals gerade in dem Himmelsbereich ganz neue Sternkarten gedruckt. Die lagen sozusagen druckfrisch in der Schublade des Direktors. Galle hat sich damals in das Direktorenbüro reingeschlichen, hat aus der Schublade die Karte geholt, hat mit D'Alembert hat die Karte in der Hand gehabt und hat die Sterne abgezählt, und Galle hat gesagt, ob dort was ist oder nicht. Und dann auf einmal war, da ist etwas, das ist nicht auf der Karte. Und das Besondere war, dieses Etwas war dazu dann noch etwas scheibchenförmig und nicht punktförmig, wie man es von einem Stern erwarten würde. Also in derselben Nacht, innerhalb einer Stunde, war dieses Objekt entdeckt. Daraufhin hat natürlich dann Herr Galle den Direktor, den Herrn Encke, ans Teleskop gerufen. Der hat das Ganze noch bestätigt. Am nächsten Tag, also am 24., war glücklicherweise auch nochmal klarer Himmel, haben sie nochmal beobachtet, konnten sehen, dass sich das Objekt im Vergleich zum Vortag auch etwas bewegt hatte. Damit war es ganz klar, das ist ein bewegliches Objekt, und von der Helligkeit, das muss der besagte Planet sein. Und am 25. September hat dann Galle an Le Verrier geschrieben, voller Begeisterung, dass dieses Objekt, was er vorhergesagt hat, tatsächlich existiert. 4 oder 5 Tage später war dann die Kunde in Europa bekannt, wieder Postlaufzeiten, 4 Tage nach Paris oder 3 Tage nach Paris, 4 Tage nach England war das in Europa bekannt. War eine spektakuläre Entdeckung.
Ich habe ein paar Nachfragen. Ja. Sie hatten ja eben gesagt, das wirkte auf die Leute wie Science Fiction, was Le Verrier da gemacht hat. Aber ich meine, der hat das doch mathematisch wahrscheinlich auch einigermaßen akkurat aufgeschrieben. Warum haben die ihm dann trotzdem nicht geglaubt? War das so out of the world, dass dann, ich meine, man hat ja auch ein paar Jahrzehnte vorher noch den Uranus gefunden. War es denn dran trotzdem so undenkbar, dass da noch ein Planet dahinter steckt?
Also ich glaube, dass es einen weiteren Planet gibt, das war weniger das Spektakuläre. Das Spektakuläre war die Methode. Dass man also theoretisch voraussagen kann, wo etwas sein soll. Das war das wirklich Neue.
Also man hat der mathematischen Methode misstraut.
Ja, einfach, ja, kann man das wirklich, es ist so viel Unbekannte, das ist so kann man das überhaupt? Ja, ich meine, man kann viel rechnen, aber glaube ich, das Ergebnis von der Rechnung, auch heute in der Wissenschaft, irgendein Ergebnis abzuleiten, zu präsentieren in einer Publikation, das ist das eine. Das Wesentliche ist wirklich, die Leute davon zu überzeugen, dass das Hand und Fuß hat. Ja? Die Entdecker von den Exoplaneten, die haben jahrelang Probleme gehabt, Teleskopzeit zu finden, weil Leute einfach gesagt haben, das ist zu riskant. Das glauben wir nicht, dass das so funktioniert. Also ja, der Konservativismus kann da durchaus Forschung auch behindern. Ich meine, den Konservativismus, den wir auch brauchen, um Forschungsergebnisse zu bestätigen, ja, um die Sicherheit zu geben, die sie haben, ja, kann an manchen Stellen da auch kontraproduktiv werden. Ich meine, ich darf vielleicht an der Stelle auch sagen, die Newton hat sich ja auch daran versucht. Ja, er hat überlegt, wie sich Systeme mit vielen Objekten, wie die sich bewegen können, und ist daran gescheitert. Ja? Ich meine, es war immerhin Newton. Ja? Und diese Idee, dass man die Hauptstörungen weglässt und dann nur mit kleinen Störungen arbeitet, also was man heute in der Physik Störungstheorie nennt, das wurde damals somit zum ersten Mal entwickelt. Das war alles, ja, ob das so stimmt, ob man das so machen kann und so weiter und so fort. Aber da waren die Leute eine natürliche Skepsis, die auch in der Wissenschaft, dem Wissenschaftler ist ja das Kern des Wesens, ist ja die Skepsis, ja, dass man alles erstmal hinterfragt, ob das wirklich so Bestand hat. Ja. Diese Art und Weise, mit der Gravitation umzugehen und zu rechnen, das war recht neu und das war auch durchaus spekulativ und erst der Erfolg hat ihm recht gegeben.
Sehr spannend. Und sie hat ihm auch gesagt, der Sternwartendirektor in Berlin hat Galle quasi nur das Teleskop zur Verfügung gestellt, weil er gerade seine Geburtstagsfeier machen wollte. Was hat er denn dann nachher dazu gesagt, dass sich Galle in sein Büro geschlichen und die Sternkarte ausgeliehen hatte?
Ist nicht alles verbürgt, was so behauptet wird, obwohl es würde natürlich auch in die Zeit passen. Ja, es war jemand, der. Man muss daran denken, dass die Berliner Sternwarte bis in die frühen 1840er Jahren hatte einen Astronomen. Das war der Direktor. Das war damals das hervorragende Verhandlungsgeschick von Humboldt, dass er den preußischen König überzeugt hat, dem Direktor noch ein bisschen mehr Geld zu geben, dass er sich einen Assistenten halten kann. So muss man das in die damalige Zeit einordnen. Wie gesagt, man sagt halt, dass er dem etwas skeptisch gegenüberstand, aber ihn hat machen lassen, im Gegensatz zu seinen Kollegen an anderen Orten. Natürlich, als die Entdeckung gemacht war, waren da alle ganz happy und Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Ich glaube, da hat er ihm auch das mit der Karte nicht übel genommen.
Wie wurde denn diese Entdeckung dann auch in England und in Frankreich aufgenommen, gerade eben auch basierend auf der Grundlage, weil dort ja die ursprünglichen Berechnungen
Ja.
angestellt wurden?
Ja, also Paris war euphorisch. Ja. Also Leverrier wurde als der neue Kopernikus präsentiert, ja, als jemand, der Wissenschaft nicht mehr nur durch bloßes Beobachten, sondern einfach durch die brutale Anwendung des Intellekts machen kann. Ja. Also der wurde praktisch zum Volksheld ausgerufen. Die Presse hat gejubelt. Ja. In England sah die Sache ein bisschen anders aus. Ich hatte ja bereits gesagt, Adams hat ähnliche Rechnungen gemacht. Wir wissen heute, dass sie nicht ganz so gut waren wie die von Leverrier und auch mehrmals revidiert hat mit teilweise relativ großen Änderungen. Er hat damals versucht, Airy, den Astronomer Royal, den königlichen Astronomen, den gibt es auch heute noch, heute ist es Lord Martin Rees, hat versucht, ihn davon zu überzeugen, diesen Planeten zu suchen. Und sagen wir, Planetenentdeckung, das war damals so ein bisschen Holy Grail, das war was ganz Besonderes. Es gab dann eine interessante Misskommunikationsgeschichte. Der Adams hat versucht, einen Termin bei Airy zu bekommen, um ihm das vorzustellen, was er da gerechnet hat. Ja, ist an sein Haus gegangen, hat um Einlass gebeten und das war zufällig der Tag, als die Frau von Airy seinen Sohn geboren hat. Und er ist dann nicht vorgelassen worden. Ein paar Wochen später hat er es nochmal versucht. Das war gerade an einem Tag, wo bei Airy an der Sternwarte einer seiner Mitarbeiter eine Mordanklage bekommen hat. Ja. Also auch den was anderes im Kopf hatte sozusagen, ja. Aber Adams hat das persönlich genommen, sozusagen, dass die Idee abgelehnt wurde, ja, und hat das halt dann letztendlich in seiner Schublade gelassen, ja. Airy hat dann 6 Monate später in den Mitteilungen von der Pariser Akademie der Wissenschaften davon erfahren, was Leverrier da gerechnet hat, und da kam ihm die Erinnerung, was ihm damals Adams schriftlich mitgeteilt hat, und hat dann in Cambridge mit dem passenden Teleskop den dortigen Astronomen Callis versucht zu überzeugen, nach diesem Planeten zu suchen. Und Callis hat das auch gemacht. Er hat eine Beobachtungskampagne angefangen, den Himmel systematisch abzuscannen, dem entsprechenden Bereich. Hat das aber eher halbherzig gemacht, weil das war nicht so sein. Der wollte eigentlich Kometen entdecken. Das war noch ein besseres Ding. Ja. Er hat das also etwas halbherzig gemacht. Und man hat hinterher in den Aufzeichnungen gefunden, dass er das Ding tatsächlich gesehen hat. Er hat Neptun gesehen, aber nicht erkannt. Ja. Er hat also vermerkt in den Karten, es gibt auch am Tag nach der Entdeckung, noch unwissend von der Entdeckung, gibt es in seinem Notizbuch eine Aufzeichnung, wo er diesem Objekt zusagt, seems to have a disk. Ja, das ist also scheibchenförmig, also was eigentlich auch ein Hinweis für einen Planeten ist, das erkannt hat, aber keine Konsequenzen daraus gezogen hat.
Also hat einfach buchstäblich nicht weiter drüber nachgedacht.
Ja, ja. Und dann kam auf einmal die Mitteilung aus Frankreich und Berlin, dass dieser Planet entdeckt wurde aufgrund von Rechnungen von Leverrier. Und auf einmal kam dann sowohl Airy wie auch Kallis, kam dann, dass ihnen da wirklich die große Entdeckung entgangen ist. Und dann haben sie versucht, Schadensbegrenzung zu machen. Ja, zusammen mit der britischen Presse, und haben das aber in so einer schlechten Art und Weise gemacht, also richtiger Kommunikationsdesaster. Sie haben angefangen zu sagen, ja, also der Adams hat ja dasselbe gerechnet und der Kallis hat es ja sogar gesehen. Also eigentlich sind wir ja die Entdecker. Ja, worauf natürlich, ich meine, das war das nationalistische Europa des 19. Jahrhunderts. Die Franzosen und die, ich sag mal, Frankreich, England, das war ja damals kontinuierliche Spannung zwischen den beiden Ländern, ja. Die wollen uns das, unsere Entdeckung berauben und so weiter. Ist also richtig ein übelster Kampf auch in der Tagespresse zwischen England und Frankreich entbrannt. Ja? Das Witzige ist, dass Deutschland überhaupt nicht vorkam, obwohl der Galle ja eigentlich den Neptun zwar nicht vorausberechnet hat, aber die tatsächliche Beobachtung war ja eigentlich Galle.
Es ist ja auch faszinierend, dass man quasi schon mit mehreren Jahrhunderten mit dem Teleskop an den Himmel geschaut hatte und jetzt halt quasi so auf 1, 2, 3 Tage quasi fokussiert, wo dann diese Beobachtungen gemacht wurden und Kallis eben auch nicht gemerkt hat, was er da sieht, während ja fast zeitgleich Galle ja erkannt hat, was er da vor sich hatte.
Ja gut, ich sag mal, Galle war von der Sache überzeugt und wollte das machen. Wir sagen auch heute noch, man muss an einem Forschungsprojekt muss man mit einem gewissen Herzblut, das kann man nicht abordnen, ja. Jemand muss für sowas brennen, ja. Und der Galle, der war fasziniert von der Idee und hat gesagt, das ziehe ich jetzt durch. Und der Kallis, dem ist gesagt worden vom Astronomer Royal, ja, mach doch da das, ja. Und so ist das, ich sag mal, der hat seine Reputation damit verdorben. Ja, also über Jahrzehnte hinweg in England war er als sein Ruf als Wissenschaftler ruiniert. Das findet man bis hin in die Todesanzeigen von ihm. Also schon fast tragisch, was ihm passiert ist. Ja, aber er, wie gesagt, er hat da nicht das Gespür gehabt, was man braucht als Wissenschaftler.
Gibt es denn noch weitere Fälle, wo Neptun schon gesehen wurde und man nicht erkannt hat, was man da vor sich hat?
Also im Nachhinein, also sowohl bei Uranus wie auch bei Neptun, als man dann die Bahn erstmal bestimmt hatte, geht man natürlich in die Vergangenheit zurück und schaut, wurde dieses Objekt schon mal gesehen? Und da findet man, dass selbst Galileo hat Neptun schon mal gesehen, ohne ihn als solchen zu erkennen. Ja, also hat Zeichnungen von einem Gebiet im Himmel gemacht, wo Neptun eingezeichnet ist, halt als weiterer Stern und nicht diese besondere Eigenschaft als Planet erkannt.
Er hat ihn nicht als Planeten erkannt, weil sein Teleskop nicht gut genug dafür war, oder was war da der Grund?
Also es war sicherlich das Teleskop nicht gut genug, dass man ihn unmittelbar als Scheibe sehen konnte. Das heißt, es hätte ihm eigentlich nur auffallen können, wenn er dasselbe Gebiet des Himmels mehrere Tage hintereinander systematisch miteinander vergleicht, ja. Sowas passiert mal, aber es richtig systematisch wurde dieses Geschäft erst, nachdem es dann die Astrofotografie gab. Wo man dann anfangen kann, den Himmel an mehreren Tagen abzufotografieren und dann die Bilder übereinander zu legen. Und dann sieht man direkt, wo sich die Objekte bewegen.
Dann hatte man jetzt Neptun entdeckt. Und ich nehme mal an, dass man das nicht einfach abgehakt hat, sondern angefangen hat, auch das zu erforschen. Was waren so die ersten Dinge, die man über Neptun damals rausgefunden hat?
Also was praktisch unmittelbar herauskam, war wenige Tage später, ich glaube am 10. Oktober, also 14 Tage nach der Entdeckung, ist der erste Mond, Triton, über den wir vorhin schon gesprochen haben, gefunden worden. Hat also gesehen, dass also Neptun auch ein Planet ist, der Monde haben kann, also was auch so ein bisschen auf die Masse hinweist, die das Objekt hat. Ja, also nicht nur von der Helligkeit her, sondern auch aus der Tatsache, dass es einen signifikanten Mond haben kann, war relativ schnell klar, dass dieses Objekt recht massereich sein, also zu Fug und Recht dann auch ein Planet wurde. Und das nächste war dann natürlich genau zu bestimmen, die Bahn sagen wir, die große Unbekannte in der Rechnung von Adams wie auch von Le Verrier war, bei welcher Entfernung setze ich jetzt eigentlich Neptun an? Ja? Wie gesagt, wir wissen ja überhaupt nicht, wo er ist. Wir wissen Störungen und wir nennen so ein System entartet, wenn es mehrere Lösungen gibt. Ja? Und ich sage mal, praktisch für jede Entfernung gibt es eine Art Lösung für die Bahn des Uranus und daraus die Position des Neptuns zu berechnen. Das heißt, man braucht einen guten Schätzwert, wo der Neptun sein soll. Und es gibt so eine Serie von Planetenabständen, Kepler hat da groß drüber nachgedacht, wie man die Abstände von Planeten verstehen kann. Er hat dann versucht, die fünf Planeten mit den fünf regelmäßigen Körpern der Geometrie in Einklang zu bringen. All das hat nicht funktioniert. Es gibt eine Formel, sogenannte Titius-Bodische Formel, die scheint zu funktionieren. Das ist Zufall, muss man wohl so sagen. Auf jeden Fall, was Le Verrier wie auch Adams gemacht haben, sind, dass sie dieses Titius-Bodische Gesetz für den nächsten Planeten angewendet haben und dort damit einen ersten Schätzwert für die Entfernung. Dass das funktioniert hat und dass der Neptun dort auch in etwa ist, das war Glück. Ja? Also da waren durchaus auch Glückselemente mit dabei. Aber dann war es, nachdem man ihn dann hatte, war es dann wirklich über mehrere Wochen nachzuvollziehen und dann genau herauszufinden, wie seine Bahn verläuft. Und das war, kommt dann auch wieder diese ein bisschen nationalistische Prägung des 19. Jahrhunderts heraus. Da gab es natürlich auch diese sehr selbstbewusste junge Nation, die sich Vereinigte Staaten von Amerika genannt hat. Ja? Die ihre eigene Wissenschaft gerade dabei war aufzubauen. Die hatten sehr, sehr gute Dynamiker, also die sowas rechnen können. Wir haben große Schulen in den 1840er, 50ern entwickelt, die sich damit befassen. Und die waren mit die Ersten, die dann die genauen Bahnberechnungen von Neptun hatten. Und dann haben die gesehen, dass die Bahn eigentlich doch deutlich anders war in ihren Grundeigenschaften als das, was Le Verrier und Adams angenommen hatten und haben gesagt, ja, das war ja eigentlich alles nur ein Lucky Incident. Ja, später hat man dann herausgefunden, das ist ein bisschen vereinfachte Darstellung. Ja, also wie gesagt, da spielt auch so ein bisschen dann auch wirklich Weltpolitik mit eine Rolle. Ja, bei sowas Profanen wie der Entdeckung eines Planeten.
Ich denke mal auch, der nächste Punkt wird auch eine große Diskussion gewesen sein. Wie nennt man das Ding denn jetzt, nachdem man es gefunden hat?
Ja, das ist eine ganz, ganz geniale Geschichte. Also in der Antwort dann von Le Verrier an Galle hat er ihm den Vorschlag gemacht, dass das Objekt, also Le Verrier hat das Objekt, den Vorschlag gemacht, das Objekt Neptun zu nennen, sozusagen in der Serie der Gottheiten am Himmel. Galle hatte dazu natürlich als kleiner Assistent nichts zu sagen. Er ging damit zu seinem Direktor, der ja formal der Entdeckungsort war. Und der Enke hat auch gesagt, ja, das ist sehr passend und so soll das sein. Und dann ging dieser Kampf der Presse und der Öffentlichkeitsarbeit zwischen den Institutionen, zwischen Frankreich und England los. Ja? Und als dann die Engländer anfingen zu behaupten, ja, sie hätten das ja eigentlich entdeckt und dann gleich auch den Vorschlag gemacht, man sollte das gute Stück Oceanus nennen, dann kamen natürlich sofort die Franzosen und der Arago, das war der Direktor der Pariser Sternwarte zur damaligen Zeit, hat dann in der Zeitung veröffentlicht, dass Le Verrier ihm das Recht der Planetenbenennung übertragen habe und dass er in dieser Funktion jetzt beschlossen hat, dass dieser Planet Le Verrier heißen solle. Was natürlich für die Engländer vollkommen unakzeptabel war, wenn jetzt der Konkurrent dann noch am Himmel schwebt. Zur Erinnerung in dem Kontext, zur damaligen Zeit hatte sich der Name Uranus auch noch nicht so richtig eingebürgert. Der wurde zwar oft verwendet, aber Herschel selbst hatte ja in Referenz zu seinem Gönner Uranus George Stern genannt, nach König George. Später kam dann, man sollte ihn doch eigentlich Herschel nach dem Entdecker nennen. Ja, also in vielen Grafiken und Büchern, gerade des frühen 19. Jahrhunderts, findet man den Uranus unter dem Namen Herschel. Und wie gesagt, es ging dieser Streit los und auf den Vorschlag, das gute Stück Oceanus zu nennen von den Engländern, kam dann von John Herschel, das war der Sohn von dem alten Herschel, der den Uranus entdeckt hat, kam die Aussage, jetzt auf Oceanus zu bestehen, das wäre für die Franzosen etwa so akzeptabel, als wenn man das Ding gleich Wellington nennen würde. Also wurde dann in dem Sinn auch ein bisschen zynisch gehandhabt, ja, weil ich sag mal, die britische Welt, ja, also Oxford und andere Orte, auch in den nicht englischen Ländern Großbritanniens, die haben sich natürlich ins Fäustchen gelacht, was für ein Fauxpas sich dieses große Cambridge geleistet hat mit der Geschichte. Und die haben das dann, da kam natürlich dann auch die Rivalität zwischen den Universitätsstandorten in Großbritannien ins Spiel. Also es ist eine faszinierende Geschichte, eine faszinierende soziologische Geschichte, wie da so Rivalitäten auch ausgespielt werden in geschickter Art und Weise. Es hat sich dann so eine Zeit lang angedeutet, als könne es einen Kompromiss geben, in dem Sinn, dass die Engländer akzeptieren, dass der neue Planet Le Verrier heißt und die Franzosen als Entgegenkommen auch akzeptieren und mit durchsetzen, dass Uranus weiter den Namen Herschel laufen soll. Und das ist gescheitert letztendlich am Nautical Office in England. Admiral Smith war damals auch ein Amateurastronom und Präsident der Royal Astronomical Society. Der hat gesagt, nee, wir sollten schon rein aus Präzedenzgründen dabei bleiben, die Planeten weiterhin nach Götter zu benennen. Ja, weil, ich meine, jetzt nennen wir einen Herschel, das ist ja noch ganz brauchbar. Der nächste heißt dann Le Verrier, das klingt dann eher wie ein Handwerker und nicht wie ein Planet. Aber was ist, wenn der nächste dann von einem Deutschen entdeckt wird? Ja, und dann ein Funk oben fliegt oder ein Bugge, ja, oder ein Bugoslawski, wenn es aus Polen kommt, ja. Das waren die Argumente, die damals geführt wurden und die am Schluss dann dazu gesorgt haben, dass um 1850 sich dann die Wogen etwas geklettet haben und sich letztendlich Uranus und Neptun für die beiden Planeten durchgesetzt haben und man halt bei den griechischen Gottheiten geblieben ist.
Das ist auch ein interessantes Verständnis von Ästhetik, aber ist es nicht auch so, dass Herschel zumindest deutscher Abstammung war? Also es war ja schon fast prinzipiell ein deutscher Name dann am Himmel.
Ja, ja, ich meine, Herschel war ein Auswanderer. Ich meine, ist dann nach England ausgewandert und wurde dort Astronom. Ja? Und auch, ich sag mal, entdeckt im Sinne von gesehen und als solchen erkannt, hat ihn ja ein Deutscher, nämlich Galle. Ja, und da gab es auch eine Anmerkung, auch in diesem Kampf zwischen den Universitätsinstitutionen in Großbritannien, wo aus von der Philosophischen Fakultät in Edinburgh gab es eine Notiz, die gesagt hat, was bilden sich eigentlich die Franzosen und die Engländer ein, das Ding benennen zu dürfen? Eigentlich müssten die doch Berlin benennen dürfen, weil dort wurde er entdeckt.
Diese Benennung nach Neptun oder Oceanus, also dieses so eher nautische, hat das irgendwas mit der blauen Farbe zu tun gehabt, die man bei Neptun gesehen hat?
Die kannte man damals noch nicht, ja. Also das ist eher Zufall.
Also man hat gesehen, das ist ein Scheibchen, aber dieses Scheibchen hatte keine dedizierte Farbe gehabt, sozusagen.
Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt mit dem besseren, moderneren Teleskop dann und fotografisch, dann kommt auch das Blau heraus, aber die Namensgebung, die war so spontan und unmittelbar, das hat mit der Farbe des Objekts nichts zu tun gehabt. Ja. Zumal der Vorschlag ja von Le Verrier kam, der ja das Ding nicht gesehen hat. Ja. Ja. Der nur von Galle die Mitteilung bekam, dass er dass Galle das Objekt gefunden hat. Ja.
Wenn wir jetzt tatsächlich zum Ende kommen, Sie hatten in dem Vorgespräch auch noch erwähnt, dass man sich in den 90ern dann nochmal diese ganzen Briefe, die hin und her geschickt wurden, nochmal genauer anschauen wollte und auf ein großes Problem gestoßen ist.
Ja, das Ganze ist praktisch um den 150. Geburtstag, also in den frühen 1990ern ist das aufgekommen. Da kam sozusagen ein bisschen eine wissenschaftshistorische Aufarbeitung von dem Ganzen. Man hat sich auch nochmal die Bahnen durchgerechnet, auch mit modernen Computern, hat nochmal gesehen, wie genau eigentlich die Berechnungen von Adams und Le Verrier waren. Auch festgestellt, dass die von Le Verrier genauer waren als die von Adams. Dabei wollte man dann auch den Schriftverkehr zur Entdeckung nochmal auferfassen. Das Ganze, sagen wir mal, wirklich auch ein bisschen aus der Entfernung aus der Entfernung von 150 Jahren wissenschaftlich, historisch betrachtet, anschauen. Man hat die, wollte sich die Papiere anschauen und sie waren alle weg. Ja, also im Greenwich Observatory, alles was, die ganze Akte Neptun, es gibt auch ein Buch zu der Geschichte, das heißt wirklich die Akte Neptun, der ganze Vorgang war schlicht und einfach weg. Wie man heute sagen würde, unbekannt ausgeliehen. Das war bestürzend und man hat es nicht gefunden. Und kurz in den Ende der 90er Jahre wurde das alte Greenwich Observatory aufgelöst und in Cambridge integriert. Und kurz vor der Auflösung bekam die Bibliothekarin, ich glaube es war ein Fax aus Chile, kurz zuvor war Eggen gestorben. Eggen war ein berühmter Astronom, war damals Direktor in Australien gewesen und später in Chile am Cerro Tololo. Und in seinem Büro hat man im Nachlass hat man Unterlagen gefunden, die einen Inventarstempel von Cambridge haben. Das war eigentlich super, dass überhaupt diese Verbindung noch zustande kam, weil kurz später gab es das Royal Greenwich Observatory gar nicht mehr. Auf jeden Fall wurde noch ein Versand sichergestellt. Und der Versand, das waren am Schluss waren das über 100 Kilo an Literatur mit Cambridge Inventar, die da in dem Büro von Eggen war. Dann habe ich das Ganze angeschaut und überlegt, und da war der komplette Schriftverkehr zu der Neptun-Geschichte war in diesen Unterlagen. Ja, da hat man sich jetzt überlegt, was ist da überhaupt passiert? Es war jetzt so, dass in den frühen 1940er Jahren die ganze Bibliothek und das ganze Archiv von Greenwich ist eingebunkert worden, als die Deutschen London bombardiert haben, um es zu schützen. Und dann hat man hinterher, dieses Greenwich Observatory einen neuen Ort bekommen. Dort hat man das erstmal untergebracht. Das war alles relativ disorganisiert. Der Eggen hat in den 50er, 60er Jahren, als junger Student dort mit ausgeholfen, das ganze Archiv wieder zu sortieren und Bestand zu erfassen und so weiter. Und anscheinend hat er sich dabei 100 Kilo sehr interessante Dokumente, unter anderem über die Neptun-Entdeckung, mal ausgeliehen. Und dann ist es mit ihm von Cambridge, wo immer er hin ist, nach Australien, nach Chile und dann letzten Endes wieder zurück nach Cambridge gekommen. Da war aber froh und wir konnten dann auch nochmal sich das Ganze anschauen. Und wie gesagt, gerade in dem frühen 2000ern gab es dann nochmal eine genaue Analyse, wie genau war denn jetzt die Vorausberechnung gerade zwischen Leverrier und Adams. Und dann sieht man auch, dass, ich sag mal, die Darstellung aus Cambridge damals in den 1846, 47, dass der Adams das ja genauso gemacht habe, sagen wir mal, ein bisschen geschönt ist. Ich möchte jetzt nicht die Leistung von Adams da schmälern. Das war sicherlich ganz hervorragende Arbeit. Aber ich sag mal, es war nochmal ein Niveauunterschied zwischen der Vorhersagekraft von Adams im Vergleich zu Leverrier.
Wurde Galle dann, nachdem er diesen großen Erfolg hatte mit der Erstbeobachtung des Neptuns, dann noch, hatte er noch eine großartig weiter wissenschaftliche Karriere oder war das so sein Höhepunkt und danach kam nicht mehr viel?
Ich meine, das war sicherlich der Höhepunkt seiner Karriere, aber er ist ein sehr aktiver Astronom geblieben, wurde später Direktor in Breslau. Er war auch als Kandidat im Gespräch in Königsberg. Jacobi hat das sehr versucht abzublocken. Da kam so ein bisschen auch die Rivalitäten zwischen einzelnen Lehrstuhlgruppen in Deutschland zum Spiel. Also ist, wie gesagt, wenn man sich das Ganze anschaut, das ist ein soziologisch hochinteressante Geschichte. Leverrier, nach dem Erfolg, hat natürlich gesagt, die Methode funktioniert so wunderbar, das müssen wir jetzt anderswo verwenden. Und ich hatte ja auch vorhin schon mal gesagt, der Ansatz der Methode, das ist, was heute hinter dunkler Materie steckt. Das ist, was heute hinter Suche nach Exoplaneten, schwarzen Löchern und so weiter, all das ist letztendlich die gleiche Methode, die damals von Leverrier erstmals für die Entdeckung von Neptun angewendet wurde. Und es gab noch einen Planeten, der damals sich nicht ganz so verhielt, wie er es sollte, das war Merkur. Merkur hatte auch Abweichungen in der Bahn, die waren signifikant. die waren in der Newtonschen Theorie nicht erklärbar. Und daraufhin hat man berechnet, ja, vielleicht gibt es ja innerhalb der Merkurbahn noch einen weiteren Planeten, der Störungen macht und der für die Störungen von Merkur verantwortlich ist. Also praktisch das Ganze nochmal angewendet, weil es innerhalb der Merkurbahn ist auch entsprechend schwierig zu beobachten. Leverrier hat das ausgerechnet, hat dem Planeten schon gleich einen Namen mitgegeben, der lief unter dem Namen Vulkan, weil er so nah an der Sonne ist und so heiß. Und man findet in den 1860er Jahren in der Fachliteratur sogar mehrere Berichte, wo Leute behauptet haben, Vulkan gesehen zu haben in astronomischen Beobachtungen in der Dämmerung. Heute wissen wir, Vulkan gibt es nicht. Wir haben das Sonnensystem innerhalb der Merkurbahn so gut durchscannt, ein Objekt der Masse hätten wir gesehen. Und vielmehr, die Bahnstörungen des Merkur lassen sich ganz natürlich erklären durch die allgemeine Relativitätstheorie. Also das war die erste Anwendung von Einsteins Relativitätstheorie. Das war sozusagen, womit er gezeigt hat, dass das Ganze funktioniert, nämlich, dass er die Bahnabweichungen in der Bahn des Merkur erklären konnte. Die Entdeckungen von Vulkan hat deutscher Astronom Rudolf Kippenhahn in den 80er Jahren einmal in einem Fachaufsatz beschrieben unter dem Stichwort Glaube macht sehend. Ja, war so überzeugt, dass das, was Leverrier mit Neptun, dass das auch innerhalb des Sonnensystems bei Merkur funktionieren muss. Aber im Nachhinein war es halt kein anderer Körper, sondern eine Änderung des Gravitationsgesetzes von der Newtonschen Gravitationsphysik zur allgemeinen Relativitätstheorie. Und ich glaube, das hat für heute eine sehr, sehr gute Bedeutung. Wie gesagt, wir wenden das Gravitationsgesetz zur Suche nach unbekannten Objekten praktisch täglich in der Astrophysik an. Man sollte aber nie vergessen, es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. Manchmal ist es halt auch nicht ein fremder Körper, sondern Änderungen in unser Verständnis, in dem Fall Änderungen des Gravitationsgesetzes, die für solche Objekte verantwortlich sind.